Willkommen bei Histories, die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 1108 geboren, in einer Welt, die von Ordnung und Angst zugleich geprägt war. Man nannte mich Hildegard. Meine Familie gehörte dem niederen Adel an, und wie viele Kinder meiner Zeit kam ich nicht als freies Wesen zur Welt, sondern als Teil eines Gefüges aus Pflichten, Erwartungen und Glauben. Ich war das 10. Kind. Für meine Eltern bedeutete das, dass mein Weg früh feststand. Schon als kleines Mädchen wurde mir gesagt, dass ich Gott gehöre. Nicht sinnbildlich, wirklich. Man nannte es den 10. geben. So wie man Ernte abgab, gab man ein Kind. Ich wuchs mit diesem Wissen auf, noch bevor ich verstand, was es bedeutete. Meine Zukunft lag nicht in einer Ehe, nicht im Besitz von Land, sondern hinter Mauern. Meine frühen Jahre waren still. Ich beobachtete mehr, als ich sprach. Die Welt erschien mir nicht fest, sondern durchlässig. Licht war nie nur Licht. Klänge waren nie nur Geräusche. Ich sah Dinge, die andere nicht sahen. Farben, Bewegungen, Zusammenhänge. Damals wusste ich nicht, dass man das Vision nennen würde. Für mich war es einfach da. Und es war beängstigend. Ich lernte früh zu schweigen. Man erwartete von Kindern Gehorsam, nicht Fragen, besonders nicht von Mädchen, besonders nicht von solchen, die anders waren. Ich merkte schnell, dass meine Wahrnehmung nicht geteilt wurde. Also behielt ich sie für mich. Das Schweigen wurde mein Schutz. Im Alter von etwa 8 Jahren brachte man mich fort. Weg von meiner Familie, hinein in ein religiöses Leben, das ich mir nicht ausgesucht hatte. Ich war zu jung, um zu verstehen, warum. Zu jung, um mich zu wehren. Aber alt genug, um zu spüren, dass etwas Endgültiges geschah. Die Welt wurde kleiner, die Regeln strenger, der Alltag stiller. Und doch war diese Stille kein leeres Feld. In ihr begann etwas zu wachsen. Meine Wahrnehmung wurde klarer, nicht schwächer. Die inneren Bilder verschwanden nicht, sie ordneten sich. Ich begann zu begreifen, dass das, was ich sah, nicht mir allein gehörte. Dass es eine Bedeutung hatte, die über mich hinausging. Ich wusste nicht, wozu. Ich wusste nur, dass ich tragen musste, was mir gegeben war. Diese frühe Gewissheit prägte mein ganzes Leben. Ich lernte, Geduld zu haben. Ich lernte, zu warten. Und ich lernte, dass ein Mensch nicht danach beurteilt wird, was er besitzt, sondern danach, was er auszuhalten vermag. Meine Geburt war kein Anfang im Glanz. Sie war ein Eintritt in eine Ordnung, die mich formen wollte. Doch schon damals begann etwas in mir zu wirken, das sich nicht formen ließ. Etwas Eigenes. Etwas, das später eine Stimme bekommen würde. Ich ahnte es noch nicht. Aber mein Leben war bereits auf einen Weg gesetzt, den ich nicht verlassen konnte. Ich war Hildegard von Bingen. Schon als Kind wusste ich, dass meine Wahrnehmung anders war. Ich sah Licht, wo andere Dunkelheit sahen. Ich hörte Zusammenhänge, wo andere nur Worte hörten. Diese Bilder kamen nicht im Traum, sondern im Wachen. Sie überfielen mich nicht, sie öffneten sich und sie erschreckten mich. Ich sprach nicht darüber. Nicht, weil man es mir verboten hätte, sondern weil ich instinktiv verstand, dass meine Welt nicht teilbar war. In einer Zeit, in der Ordnung über allem stand, war Abweichung gefährlich. Besonders für ein Mädchen. Besonders für ein Kind, das Gott gehörte. Die Visionen waren kein Trost, sie waren Last. Sie zeigten mir Größe und Zusammenhang, aber auch Verantwortung. Ich fühlte mich klein angesichts dessen, was mir begegnete, und ich fürchtete, mich zu irren. Was, wenn diese Bilder nicht von Gott kamen? Was, wenn sie Täuschung waren? Zweifel begleitete jede Wahrnehmung. Mein Körper war schwach. Ich war oft krank, erschöpft, anfällig. Die Erwachsenen sahen darin Gebrechlichkeit. Ich spürte etwas anderes, als würde mein Leib die Bilder kaum tragen können. Krankheit wurde mein Rückzugsort. In ihr konnte ich schweigen, ohne aufzufallen. In ihr konnte ich hören, ohne erklären zu müssen. Die Stille des klösterlichen Lebens verstärkte alles. Je weniger äußere Reize, desto klarer wurde das Innere. Die Welt ordnete sich in Bildern, die ich nicht suchte. Ich lernte, sie zu beobachten, ohne sie zu deuten. Noch fehlte mir das Wissen, noch fehlte mir die Sprache. Ich lernte, gehorsam zu sein und wachsam. Ich betete wie alle anderen, sang die gleichen Psalmen, verrichtete die gleichen Arbeiten. Aber in mir war eine zweite Ebene, eine, die sich nicht abschalten ließ. Ich begann zu begreifen, dass diese Gabe, wenn sie denn eine war, Geduld verlangte und Demut. Manchmal fragte ich mich, warum mir das gegeben war. Ich suchte keine Besonderheit. Ich wollte dazugehören. Doch das Licht wich nicht. Es kehrte wieder. Beständig, fordernd. Und mit der Zeit wurde mir klar, Schweigen schützt, aber es löst nichts. Ich war noch ein Kind. Aber ich trug bereits etwas, das größer war als ich. Und ich wusste, dass der Moment kommen würde, an dem ich nicht mehr schweigen durfte. Noch nicht jetzt. Noch musste ich wachsen, lernen, aushalten. Die Visionen blieben und sie warteten. Mein Leben nahm eine feste Form an, als ich in das Kloster Disibodenberg kam. Ich war noch jung, als man mich dort unter die Obhut von Jutta von Sponheim stellte. Sie war streng, fromm und entschlossen, ein Leben der Askese zu führen. Unter ihrer Führung lernte ich, was es bedeutete, sich selbst zurückzunehmen. Der Körper sollte schweigen, damit die Seele hören konnte. Der Alltag war geregelt. Gebet, Arbeit, Stille. Die Mauern schützten und begrenzten. Für viele war das Kloster ein Ort des Rückzugs. Für mich wurde es ein Ort der Sammlung. Ich lernte lesen und schreiben, hörte die lateinischen Texte, verstand ihre Struktur, auch wenn mir vieles noch verschlossen blieb. Bildung kam nicht als Freiheit, sondern als Disziplin. Ich beobachtete die Natur genau. Pflanzen, Jahreszeiten, Krankheiten, was wuchs, was verging, was heilte. Ich sah Zusammenhänge zwischen Körper und Umwelt, zwischen Seele und Leib. Noch hatte ich keine Worte dafür. Aber ich merkte mir alles. Wissen entsteht nicht nur aus Büchern, sondern aus Aufmerksamkeit. Meine Visionen begleiteten mich weiter. Sie wurden klarer, umfassender, nicht mehr nur Licht, sondern Ordnung, Bilder von Kreisläufen, von Harmonie und Bruch. Ich begann zu verstehen, dass sie nicht zufällig waren. Und doch hielt ich sie zurück. Jutta wusste von ihnen, aber wir sprachen selten darüber. Vorsicht war notwendig. Die Kirche prüft langsam und hart. Das klösterliche Leben lehrte mich Geduld. Jahre vergingen, ohne dass sich äußerlich etwas änderte. Innerlich jedoch wuchs etwas. Ich lernte, Verantwortung zu tragen, ohne sichtbar zu sein. Ich lernte, dass Führung nicht laut sein muss und dass Wissen Zeit braucht, um Form anzunehmen. Nach Juttas Tod übernahm ich Aufgaben, die zuvor nicht mir zugedacht waren. Die Gemeinschaft blickte auf mich, nicht wegen meiner Vision, sondern wegen meiner Beständigkeit. Ich hatte gelernt, zu bleiben, das war meine Stärke. Disibodenberg war kein Ort der Erfüllung, aber er war der Ort meiner Vorbereitung. Hier lernte ich, was es heißt, zu warten und wach zu bleiben, denn ich spürte, dass das Schweigen nicht ewig dauern würde. Die Zeit der Sammlung näherte sich ihrem Ende. Ich war bereits über 40 Jahre alt, als das Schweigen unerträglich wurde. Die Visionen hatten mich mein ganzes Leben begleitet, doch nun veränderten sie sich, sie drängten, sie forderten. Es war, als würde das Licht, das ich so lange getragen hatte, eine Richtung verlangen, nicht mehr nur Wahrnehmung, Auftrag. Ich zögerte, nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Furcht. Wer war ich, um zu schreiben, was ich sah? Ich war eine Frau, ohne offizielle theologische Ausbildung, ohne Rang, ohne Schutz. Die Kirche war vorsichtig mit Visionen. Zu vorsichtig. Und sie war hart mit denen, die sich irrten. Ich fürchtete, mich zu täuschen und schlimmer noch, Gott zu missverstehen. Mit dem Zögern kam die Krankheit. Mein Körper verweigerte den Dienst, den mein Geist nicht leisten wollte. Schwäche, Schmerzen, Lähmung. Es war, als würde mir genommen, was ich kontrollieren konnte. Erst in dieser Ohnmacht verstand ich, dass mein Widerstand selbst ungehorsam geworden war. Nicht zu sprechen, wenn man gerufen wird, ist auch eine Entscheidung. In dieser Zeit hörte ich die Stimme klarer als je zuvor. Nicht als Klang, sondern als Gewissheit. Schreibe, was du siehst. Nicht aus dir selbst, sondern aus dem Licht, das dich berührt. Es war kein Befehl im menschlichen Sinn. Es war eine Ordnung, die sich nicht länger aufhalten ließ. Ich begann zu schreiben, zögernd, tastend. Ich diktierte, denn meine Kraft reichte nicht aus. Worte formten sich aus Bildern, Bilder aus Ordnung. Das Werk nannte ich Sivias, Wisse die Wege. Es war kein Buch des Wissens, sondern der Ausrichtung. Es beschrieb Zusammenhänge zwischen Gott, Welt und Mensch, zwischen Seele und Körper, zwischen Licht und Verantwortung. Die Angst blieb. Jeder Satz konnte Missverständnis sein, jeder Gedanke Anmaßung. Deshalb suchte ich Prüfung. Nicht Bestätigung meiner Person, sondern Klärung meines Auftrags. Geistliche begutachteten die Texte. Sie zweifelten, fragten, prüften und sie fanden keinen Irrtum. Schließlich erreichte das Werk Rom. Der Papst selbst ließ daraus vorlesen. Als die Anerkennung kam, kam sie nicht als Triumph, sie kam als Erleichterung. Ich war nicht mehr allein mit dem, was ich trug. Das Licht hatte einen Ort gefunden, an dem es gesprochen werden durfte. Und ich hatte gelernt, dass Demut nicht Schweigen bedeutet, sondern Treue. Mit dem Schreiben veränderte sich mein Leben. Ich war nicht länger nur Trägerin von Visionen. Ich wurde ihre Stimme. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil es mir aufgetragen war. Krankheit wich, Kraft kehrte zurück, nicht als Lohn, sondern als Möglichkeit. Ich hatte lange gezögert, doch nun wusste ich, der Weg hatte begonnen. Mit dem Beginn des Schreibens endete die Unsichtbarkeit. Und mit der Sichtbarkeit kamen die Widerstände. Sivias verbreitete sich, wurde gelesen, diskutiert, hinterfragt. Nicht alle sahen darin göttliche Ordnung, manche sahen Anmaßung, andere sahen Gefahr. Eine Frau, die lehrte, na, das war ungewöhnlich, eine Frau, die Visionen öffentlich machte, das war heikel. Ich wusste, dass Zustimmung nicht selbstverständlich war, deshalb blieb ich sorgfältig. Ich schrieb nicht, um zu provozieren, sondern um zu ordnen. Jede Vision war eingebettet in Auslegung, jede Auslegung rückgebunden an die Lehre der Kirche. Ich wollte nicht außerhalb stehen, ich wollte innerhalb wirken. Das verlangte Geduld und Disziplin. Dennoch begegnete mir Skepsis. Nicht offen, aber spürbar. Fragen nach meiner Bildung, nach meiner Autorität, nach der Herkunft meiner Einsichten. Ich antwortete nicht mit Trotz, ich antwortete mit Klarheit. Nicht ich spreche, sagte ich, sondern das Licht. Nicht meine Meinung, sondern eine Ordnung, die größere ist als ich. Die Anerkennung durch Rom schützte mich, aber sie befreite mich nicht von Konflikten. Innerhalb des Klosters wuchs der Wunsch nach Eigenständigkeit. Die Gemeinschaft, für die ich Verantwortung trug, brauchte Raum. Der Dizzy Bodenberg war nicht mehr ausreichend. Ich spürte, dass der nächste Schritt anstand und dass er Widerstand hervorrufen würde. Schreiben bedeutete nun auch führen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen für andere. Meine Worte hatten Folgen und mit jeder Folge wuchs das Gewicht dessen, was ich tat. Ich lernte, Kritik auszuhalten, ohne mich zu verlieren, Zustimmung anzunehmen, ohne mich zu erhöhen. Das Schreiben hatte mir eine Stimme gegeben. Nun musste ich lernen, sie zu tragen. Der Entschluss, das Kloster zu verlassen, war kein Aufbruch aus Freiheit, sondern ein Schritt aus Notwendigkeit. Die Gemeinschaft der Frauen war gewachsen und der Dizzy Bodenberg bot weder Raum noch Selbstständigkeit. Vor allem aber spürte ich, dass wir dort nicht eigenständig wirken konnten. Ich wollte Verantwortung tragen, nicht nur verwalten. Der Widerstand ließ nicht auf sich warten. Männliche Autoritäten sahen den Weggang als ungehorsam. Man verweigerte Zustimmung, hielt Mittel zurück, versuchte, mich zu brechen. Mein Körper reagierte erneut. Krankheit stellte sich ein, als würde er den Konflikt spiegeln. Doch diesmal wich ich nicht. Ich hatte gelernt, den Unterschied zwischen Zweifel und Pflicht zu erkennen. Schließlich erhielten wir die Erlaubnis. Auf dem Rupertsberg gründeten wir unser eigenes Kloster. Es war ein karger Ort, schwer zugänglich, fern der gewohnten Strukturen. Aber er gehörte uns. Ich leitete den Bau, ordnete den Alltag, schuf Regeln, die Strenge und Fürsorge verbanden. Führung bedeutete nun nicht mehr nur geistliche Anleitung, sondern Organisation, Konfliktlösung, Verantwortung für Leben und Gesundheit anderer. Ich wurde zur Äbtissin. Nicht durch Ehrgeiz, sondern durch Vertrauen. Die Frauen folgten mir, weil ich blieb, wenn es schwierig wurde. Ich verlangte Disziplin, aber ich kannte auch Maß. Ich wusste, dass Körper und Seele zusammengehören. Ein erschöpfter Mensch kann nicht hören, was Gott ihm sagt. Mit der Eigenständigkeit wuchs meine Freiheit und meine Angreifbarkeit. Ich stand nun sichtbar in einer Männerwelt. Briefe wurden schärfer, Forderungen lauter. Ich antwortete sachlich, bestimmt, ohne Unterwürfigkeit. Ich hatte gelernt, dass Autorität nicht aus Lautstärke entsteht, sondern aus Klarheit. Der Rupertsberg wurde ein Ort der Sammlung und der Wirkung. Schreiben, heilen, singen, all das fand hier seinen Platz. Und ich verstand, dass Gründung nicht nur bedeutet, Mauern zu errichten. Sie bedeutet, einen Raum zu schaffen, in dem andere wachsen können. Ich hatte eine Gemeinschaft geführt und ich war in ihr gewachsen. Je länger ich lebte, desto deutlicher erkannte ich, dass Erkenntnis nicht geteilt werden kann. Körper, Seele und Welt gehören zusammen. Wer eines verletzt, stört das Ganze. Diese Einsicht kam nicht aus Büchern allein, sondern aus Beobachtung. Aus dem täglichen Umgang mit Krankheit, Heilung, Wachstum und Verfall. Am Rupertsberg sah ich viele leiden. Nicht nur geistliche, sondern körperliche. Frauen kamen mit Schmerzen, Schwäche, Fieber. Pilger suchten Rat. Ich begann genauer hinzusehen. Pflanzen, Steine, Tiere, Jahreszeiten, alles trägt Eigenschaften in sich. Nicht willkürlich, sondern geordnet. Die Schöpfung spricht, wenn man lernt, sie zu lesen. Ich schrieb über Heilkräfte, über Ernährung, über Maß, nicht als Ärztin im modernen Sinn, sondern als Beobachterin der Zusammenhänge. Krankheit war für mich kein isoliertes Übel, sie war Ausdruck eines Ungleichgewichts. Heilung bedeutete daher mehr als ein Mittel, sie bedeutete Ordnung, Rhythmus, Maß halten. Ich achtete auf Wärme und Kälte, auf Feuchtigkeit und Trockenheit, auf das, was stärkt und das, was schwächt. Ich wusste, dass der Mensch Teil der Natur ist, nicht ihr Herr. Wer gegen diese Ordnung lebt, zahlt einen Preis. Diese Gedanken fanden später Eingang in meine naturkundlichen Schriften. Manche nannten mich eine Heilerin. Ich selbst nannte mich eine Hörende. Ich hörte auf den Körper, auf die Umgebung, auf das, was zwischen den Dingen geschieht. Wissen entsteht nicht nur durch Analyse, sondern durch Aufmerksamkeit. Diese Haltung war für viele neu und irritierend. Doch die Menschen kamen weiter. Nicht wegen meiner Autorität, sondern wegen der Wirkung. Sie suchten nicht nur Linderung, sondern Verständnis. Und ich gab ihnen beides, so gut ich konnte. Immer in dem Wissen, dass ich nicht heile, sondern begleite. Meine Gedanken verbanden Glaube und Natur. Für mich war das kein Widerspruch. Die Schöpfung ist Ausdruck des Göttlichen. Wer sie achtet, achtet Gott. Diese Sicht machte mich angreifbar und wirksam. Ich war keine Gelehrte im klassischen Sinn, aber ich dachte in Zusammenhängen. Neben dem Schreiben und Heilen fand ich eine weitere Form, das Unsagbare hörbar zu machen, die Musik. Worte reichen nicht immer aus, um Ordnung, Licht und Bewegung zu beschreiben. Musik kann das, was sich der Sprache entzieht. Für mich war sie kein Schmuck der Liturgie, sondern Ausdruck der Schöpfung selbst. Ich komponierte Gesänge für die Gemeinschaft, Melodien, die weiter reichten als das Übliche. Sie waren freier, ausladender, kühner. Manche empfanden sie als ungewohnt, sogar als anmaßend. Doch ich wusste, dass der Mensch nicht nur im Maß, sondern auch in der Weite Gott begegnet. Die Stimme erhebt sich, um sich auszurichten, nicht um zu glänzen. Musik war für mich kosmisch. Sie spiegelte die Ordnung der Welt. Sterne, Elemente, Seelen, alles schwingt. Wenn der Mensch singt, tritt er in diese Ordnung ein. Er erinnert sich an das, was er ist, Teil eines Ganzen. Deshalb war der Gesang im Kloster kein Beiwerk, sondern Mitte. Ich schuf auch eine eigene Sprache. Lingua ignota nannte ich sie. Sie bestand aus 9 Worten, 9 Lauten. Kein Spiel, kein Geheimcode, sondern der Versuch, Dinge zu benennen, für die es keine Worte gab. Besonders das Weibliche, das Lebendige, das Bewegliche fand darin Raum. Sprache prägt Wahrnehmung. Wenn Worte fehlen, bleiben Wirklichkeiten stumm. Diese Schöpfungen machten mich angreifbar. Manche sahen darin Übermaß, andere Fantasie. Ich sah Notwendigkeit. Wer neue Einsichten hat, braucht neue Form. Alte Gefäße zerbrechen, wenn man sie mit Neuem füllt. Also schuf ich neue. Musik und Sprache verbanden sich in meiner Arbeit zu einem Bild des Kosmos. Alles hängt zusammen. Nichts steht für sich. Harmonie entsteht nicht durch Gleichförmigkeit, sondern durch Ordnung in Vielfalt. Diese Überzeugung trug mich, auch gegen Widerstand. Ich wusste, dass nicht alles verstanden werden würde. Aber ich wusste auch, nicht alles ist dafür da, sofort verstanden zu werden. Manche Dinge wirken leise, über Zeit. Musik gehört dazu. Sie geht tiefer als Argumente. Ich sang nicht, um zu gefallen. Ich sang, um zu ordnen. Je mehr meine Schriften gelesen wurden, desto weiter reichte meine Stimme. Ich blieb nicht am Rupertsberg. Ich reiste. Für eine Frau meiner Zeit war das ungewöhnlich, für eine Äbtissin fast unerhört. Doch ich wusste, dass Worte nicht genügen, wenn sie nicht ausgesprochen werden. Also sprach ich vor Klerikern, vor Gemeinschaften, vor denen die Macht trugen. Ich schrieb Briefe an Bischöfe, an Äbte, an Fürsten und auch an Kaiser. Nicht schmeichelnd, nicht vorsichtig. Ich mahnte, warnte, forderte Umkehr, nicht aus Anmaßung, sondern aus Verantwortung. Wer führt, trägt Schuld, wenn er die Ordnung missachtet. Diese Wahrheit machte keinen Unterschied zwischen Rang und Stand. Meine Kritik war klar. Korruption in der Kirche, geistliche Trägheit, Machtmissbrauch. Ich nannte die Dinge beim Namen. Viele erschrak das. Manche waren dankbar, andere ärgerlich. Doch niemand konnte sagen, ich hätte aus Eigennutz gesprochen, ich suchte keinen Vorteil, ich suchte Wirkung. Die Reisen forderten mich körperlich, ich war nicht stark, aber ich war entschlossen. Wenn Gott mir eine Stimme gegeben hatte, dann nicht, um sie zu schonen. Ich predigte von Verantwortung, von Maß, von der Würde des Menschen. Nicht als Richterin, sondern als Zeugin einer Ordnung, die größer ist als alle Herrschaft. Es gab Widerstand, offenen, versteckten. Man entzog meinem Kloster zeitweise kirchliche Rechte. Man wollte mich zum Schweigen bringen. Ich hielt stand, nicht laut, nicht kämpferisch, sondern beharrlich. Ich hatte gelernt, dass sie schienen, dass Standhaftigkeit oft stärker ist als Konfrontation. Diese Jahre zeigten mir, dass Einfluss nicht aus Nähe zur Macht entsteht, sondern aus Unabhängigkeit von ihr. Ich war frei genug, Nein zu sagen. Und genau das machte meine Worte wirksam. Die Mächtigen hörten zu, nicht immer gern, aber aufmerksam. Ich war nicht unfehlbar. Aber ich war treu dem Auftrag, den ich erkannt hatte. Und ich wusste, Schweigen aus Angst wäre Verrat gewesen. Also sprach ich weiter, solange meine Kraft reichte. Meine Stimme erreichte Orte, die ich nie betreten hätte. Und sie trug Verantwortung dorthin, wo sie fehlte. Meine Kraft ließ langsam nach. Nicht plötzlich, nicht dramatisch, sondern so, wie ein Tag in den Abend übergeht. Ich hatte ein langes Leben geführt, länger als viele meiner Zeitgenossen. Ein Leben voller Spannung zwischen Schweigen und Sprechen, zwischen Rückzug und Wirkung. Als ich im Jahr 1179 starb, war ich 81 Jahre alt. Der Tod kam nicht als Bruch, er kam als Abschluss. Ich hatte gesagt, was ich sagen sollte. Geschrieben, was geschrieben werden musste. Gegründet, geführt, ermahnt. Ich wusste, dass meine Zeit nicht ungenutzt geblieben war. Das gab mir Ruhe. Man begrub mich ohne großes Aufsehen, keine Heiligsprechung, kein Kult. Und doch begann genau dort meine Nachwirkung. Meine Schriften blieben, meine Musik blieb. Meine Gedanken über Natur, Heilung und Ordnung fanden ihren Weg durch die Jahrhunderte, manchmal vergessen, manchmal neu entdeckt. Lange Zeit passte ich in keine Schublade, zu religiös für die Wissenschaft, zu naturkundlich für die Theologie, zu selbstständig für die Geschichte der Kirche. Vielleicht ist genau das mein Platz, zwischen den Dingen, verbindend, ordnend. Später nannte man mich Mystikerin, Gelehrte, Heilerin, Komponistin, Propheten. Ich war von allem etwas und doch vor allem eines, aufmerksam. Ich hörte hin, auf das, was ist, auf das, was fehlt, auf das, was zusammengehört. Die Kirche erkannte mich spät, die Welt noch später. Aber Zeit ist kein Maßstab für Wahrheit. Manche Gedanken brauchen Jahrhunderte, um gehört zu werden. Meine waren darunter. Wenn etwas von mir bleibt, dann nicht die Visionen allein, sondern die Haltung, aus der sie entstanden, dass der Mensch Teil einer Ordnung ist, die er achten muss. Dass Wissen ohne Demut leer bleibt. Dass Heilung mehr ist als Technik. Und dass Stimme und Verantwortung zusammengehören. Ich begann mein Leben als Kind, das man weggegeben hatte. Ich beendete es als Frau, die ihren Auftrag getragen hatte. Und vielleicht ist das genug. Musik. Das war Histories, die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.